Herr Jesus Christus, wir lieben dich. Und wir lieben dich, weil du dich uns gezeigt hast auf eine so wunderbare Weise. In deiner Menschwerdung, in deinem Tod am Kreuz für uns, in deiner Auferstehung, in deiner Herrlichkeit. Und wir wollen dich heute Morgen sehen, in deinem lebendigen Wort. Und wir brauchen deine Hilfe dabei. Ich brauche deine Hilfe beim Predigen und wir alle brauchen deine Hilfe beim Hören und Sehen. So wirke du in uns durch deinen Heiligen Geist und rede du durch dein lebendiges Wort. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, wir sind heute, wie gesagt, am Ende des ersten Briefes von Paulus an die Korinther angekommen, der dritte und letzte Teil unserer Serie Die ewige Gemeinde kommt zu einem Abschluss. Und die ganz großen theologischen Themen und Fragen, die in der Gemeinde in Korinth aufgebrochen sind, die sind abgehandelt, zumindest für den Moment. Und in diesem letzten Kapitel gibt Paulus den Korinthern letzte Reiseinformationen und Pläne weiter und sendet der Gemeinde seine und die Grüße seiner Mitarbeiter und Geschwister aus Ephesus. In Ephesus hat er diesen Brief verfasst. Und es war jetzt eine lange Reise für uns durch den Korintherbrief. Eine Reise, die wir Ende April diesen Jahres begonnen haben. Und wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen, zu denken, dass wir hier auf diesen letzten Metern durch den Korintherbrief nur mehr bloß einen bloßen Austausch von Informationen und Höflichkeiten vor Augen haben, wenn Paulus jetzt seine Grußworte, seine Abschlussworte macht. Ja, so gesehen ist der Lehrteil des Briefes schon abgeschlossen, pardon. Aber auch Kapitel 16 ist Teil von Gottes inspiriertem Wort durch den Heiligen Geist an die Korinther und an uns. Und auch Kapitel 16 vibriert immer noch mit dem Thema, das dem ganzen Korintherbrief vom Anfang bis zum Amen in Vers 24 zugrunde liegt. Ja, das der ganzen Schrift zugrunde liegt, nämlich das Thema des Evangeliums, das Evangelium Gottes. Und 1. Korinther 16 führt uns das Evangelium vor Augen. Und zwar ganz konkret das Evangelium in der Praxis, im Leben der Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob du schon einmal einen richtig großen Diamanten in der Hand gehalten oder gar am Finger getragen hast und sein facettenreiches Funkeln bewundern konntest. Weiß nicht, ob du jemals das Privileg hattest, meine Claudia leider auch nicht. Aber was wir heute Morgen vor uns sehen, ist das facettenreiche Funkeln des Evangeliums, das in verschiedenen Facetten der Gemeinde hier in 1. Korinther 16 zum Vorschein kommt. Und es ist gleichzeitig heute Morgen ein Test, ob die Gemeinde, ob die CGD auch echt ist oder nicht. Ob wir eine Gemeinde sind, die das Evangelium begriffen und angenommen und ausgelebt hat. Zumindest fünf Facetten sehen wir davon, wie eine Gemeinde mit dem Evangelium funkelt. Und zum Schluss sehen wir dann auch noch, was einen echten Diamanten oder eine echte Gemeinde überhaupt zum Leuchten bringt. Und ich möchte jetzt mit euch durch diese fünf Facetten gehen. Und dabei hoffen, dass mein Husten sich zurückhält. Und die erste Facette, die wir anschauen, ist in den Versen 1 bis 4. Im Evangelium beschenken wir einander. Und Paulus zeigt uns hier die Schönheit einer großzügigen Gemeinde. Er gibt den Korinthern Instruktionen zur Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem, so wie es auch die anderen Gemeinden in Galatien tun. Schau mal Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Und Paulus fährt fort mit genauen Instruktionen, wie das vonstatten gehen soll. Und das ist vielleicht nicht gerade etwas, das unsere Augen zum Leuchten bringt, wenn wir das lesen. Es sei denn, dass wir genauer hinschauen und sehen, von wem und für wen diese Sammlung sein soll. Es ist in Vers 3 eine Liebesgabe nach Jerusalem. Und zwar gesammelt von den Gemeinden in Galatien und in dem Fall Korinth. Und für uns fällt der Groschen hier vielleicht nicht sofort oder gar nicht, wenn wir das hören. Aber für damals war das eine unglaubliche Sache, die hier passierte. Ja, du sagst, Heiden Geld sammeln für Juden, die über Jahrhunderte miteinander verfeindet gewesen waren. Du siehst Jerusalem gesegnet durch die Hände von Heiden und wir ringen damit die Tragweite dieser Sache wirklich zu begreifen. Es wäre undenkbar gewesen, für Leute aus Korinth oder Galatien Geld nach Jerusalem zu spenden. Und es wäre undenkbar gewesen, für Leute aus Jerusalem dieses Geld anzunehmen. Wenn nicht das Evangelium aus den beiden eins gemacht hätte. Und diese Liebesgabe war ein deutliches Zeugnis für dieses Einswerden im Evangelium. Unser Gemeindebudget 2021 habt ihr gesehen bei der Versammlung, bei der Vorstellung des Finanzberichtes. Und 10% unseres Gemeindebudgets ging an Werke und Missionare, mit denen Gott uns eins gemacht hat, mit denen wir aber ohne das Evangelium nichts zu tun hätten. Und das ist, was leuchtet in dieser Welt. Wir beschenken andere, weil Gott uns beschenkt und eins gemacht hat. Im Evangelium beschenken wir einander. Das ist die erste Facette. Die zweite Facette ist, im Evangelium begleiten wir einander. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft, wenn ich über den Apostel Paulus oberflächlich nachdenke, dann ertappe ich mich dabei, dass ich denke, bei all den Missionsreisen und Errungenschaften und Gemeinden, die Paulus gebaut hat, muss er fast so was wie ein Supermensch gewesen sein. Es klingt, als wäre er im Alleingang der größte Gemeindegründer aller Zeiten gewesen. Aber wenn wir genauer hinschauen und hinhören, was Paulus von sich gibt in seinen Briefen, dann erkennen wir auch, wie abhängig Paulus von der Gemeinde selbst damals war. Die Realität ist, Paulus war auch angewiesen. Paulus war auch bedürftig. Und Paulus war auch schwach. Er brauchte Unterstützung, Fürsorge und Begleitung und es war selbstverständlich für ihn, auch von den Korinthern abhängig zu sein. Schau mal Vers 5 und Vers 6. Er sagt zu den Korinthern, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen, bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Und Paulus zeigt uns hier nicht nur, wie man sich selber einladen kann, nein, er bekennt praktisch, wie abhängig er vom Geleit der Korinther für seine Missionsreise ist. Damit ihr mich geleitet, schreibt er. Und dieses Wort geleitet, das Paulus hier verwendet, das hat mehrfache Bedeutung im Originaltext. Es kann heißen aussenden. Es kann heißen ausstatten. Es kann heißen unterstützen, eskortieren, begleiten, ausrüsten. Kein Christ ist dafür gemacht, alleine unterwegs zu sein oder alleine zu dienen. Alles alleine zu stemmen oder alles alleine zu tun. Wir sind abhängig voneinander. Und in der Gemeinde wird diese Abhängigkeit voneinander zum Boden für ganz wunderbare Werke der Begleitung und Unterstützung und Erbauung und Versorgung füreinander. Wir brauchen einander. Es gibt keine Einzelkämpfer in Gottes Volk. Es gibt keine Einzelkämpfer in Gottes Volk. Und im Evangelium begleiten wir einander, sind füreinander da. Und das allein gäbe jetzt schon genug Stoff für uns als Gemeinde, um darüber nachzudenken, wie das aussehen kann oder wie das aussehen sollte. Aber für den Moment funkelt das Evangelium schon aus einer anderen Richtung her in den Versen 10 bis 14, wo wir jetzt weitergehen. Und das ist die Facette 3 im Evangelium: Schätzen wir einander. Ja, wir wissen, dass die Korinther sehr viel gaben auf Eloquenz und Status, Erfahrung und Erfolg. Und wenn es um Mitarbeiter in der Gemeinde ging, dann war ihr Können, ihre Fähigkeiten, ihr Ruf enorm wichtig für die Korinther. Vielleicht erinnern wir uns an die Lager, die sich um die großen Apostel gebildet hatten. Ich gehöre zu Paulus, ich zu Kephas, ich wiederum zu Apollos und so weiter. Alles große Kaliber, große Namen in der damaligen Gemeindewelt. Und Paulus wusste, dass das in Korinth so war, weil er das in Kapitel 1 ja auch sofort angesprochen hat. Und er wusste auch, dass sein guter Freund und Zögling, kann man fast sagen, Timotheus, deswegen wahrscheinlich großes Bauchweh gehabt haben muss bei dem Gedanken daran, nach Korinth zu reisen. Paulus hatte den Timotheus zu sich nach Ephesus gerufen und gemeint, er solle in Korinth Halt machen. Aber wer war Timotheus, dass er den Korinthern unter die Augen treten konnte und dienen konnte? Es war ein Jüngling, ein Neuling, ein Niemand, wenn man es korinthisch ausdrücken wollte. Und Paulus hat, ich denke, zwei Dinge geahnt. Er hat einmal geahnt, dass die Korinther Timotheus wahrscheinlich wenig respektieren würden. Und er hat auch geahnt, wie Timotheus, dem er immer auch wieder Mut zusprechen musste, dass der wohl sich weniger darauf freuen würde, ausgerechnet nach Korinth zu kommen. Und schau Vers 10, wie Paulus für Wertschätzung für Timotheus sorgen will und das schaffen will bei den Korinthern. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er arbeitet im Werk des Herrn wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen. So achtet Paulus auf seinen Timotheus. Ich musste einmal, als ich noch sehr frisch im Produktmarketing bei Zumtobel gearbeitet habe, nach Zürich reisen zu einem Sales Meeting. Und alle Vertriebsleute, die Rang und Namen hatten, waren da in der Schweiz versammelt. Die Verkaufszahlen für unser Lichtsteuersystem waren schlecht gewesen in letzter Zeit. Und unsere versprochene neue Produktserie, die das alles retten hätte sollen, hat sich verzögert. Und ich durfte jetzt da hinfahren, um diese Vertriebsleute zu beruhigen. Voll rein in die Höhle des Löwen, sozusagen. 10 Minuten hatte ich geredet. Dann hieß es, ich solle mich hinsetzen und Ruhe geben. Und ich bin froh, dass sie mich nicht aufgefressen haben. Aber rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass mein Chef, der zurück in Dornbirn geblieben war, das für mich getan hätte, was Timotheus hier von Paulus getan bekommt. Nämlich, dass Paulus den Korinthern sagt, seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er arbeitet im Werk des Herrn wie ich auch, darum soll ihn niemand geringschätzen. Wir sind im Evangelium wertgeachtete Kinder Gottes und darum auch wertgeachtet füreinander. Und schau mal, wie Paulus Apollos und Apollos Paulus wertachtet. Keiner von ihnen will sich im Angesicht ihrer jeweiligen Fangemeinde in Korinth bei den Korinthern profilieren. Ja, sie ziehen am selben Strang, wo Paulus sich für Apollos ausspricht und Apollos Paulus den Vortritt lässt. Und das sehen wir in Vers 12. Es wäre so einfach gewesen, für Paulus für sich Werbung zu machen, für Apollos für sich Werbung zu machen. Aber sie machen Werbung füreinander und wertschätzen einander und demonstrieren so, wie wir einander im Evangelium wertschätzen vor den Korinthern. Und vielleicht ist es auch in diesem Zusammenhang, warum Paulus dann gleich in den Versen 13 und 14 eine solche Wachsamkeit einschiebt hier und zu Liebe aufruft, gerade weil wir uns ja so schnell überheben wollen über andere oder einen Vorteil verschaffen wollen in unseren Herzen bei den Leuten. Paulus sagt, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark, weil wenn wir das sind, dann müssen wir uns nicht vor anderen profilieren. Vers 14, lasst aber alles bei euch in Liebe geschehen. Im Evangelium schätzen wir einander. Die vierte Facette ist im Evangelium, erkennen wir jene an, die leiten und mitarbeiten. Das sind die Verse 15 bis 18. Und Paulus ermahnt die Korinther, sie mögen Stephanas Leitung anerkennen und auch die Leitung jener, die mitarbeiten. Schau mal Vers 15 und 16. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas, der Erstling von Achaia, ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben, ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Stephanas war von Paulus getauft worden, das wissen wir aus Kapitel 1. Er war ein erster der Gläubigen in Achaia, dem Gebiet, das ist das Gebiet, das mit Korinth assoziiert wurde. Und er und sein Haushalt standen im Dienst der Heiligen, waren also ausgesondert, der Gemeinde zu dienen und vorzustehen. Und wenn du wieder an die Fangemeinden in Kapitel 1 denkst, im Korintherbrief, dort hat niemand je gerufen, ich gehöre zu Stephanas. Und Paulus sagt hier auch nicht, sie sollen damit beginnen. Aber sie mögen sich solchen unterordnen, denen Leitung und Mitarbeit in der Gemeinde anvertraut war. Wie auch Menschen wie Fortunatus oder Achaikus in Vers 17. Wir können sehen, dass nicht in erster Linie Leute mit Titeln anerkannt werden sollten oder denen die Gemeinde Unterordnung schuldete. Es waren solche, die tatsächlich Verantwortung trugen und auch sichtbar segensreich gearbeitet haben. Schau mal Vers 18. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Was bedeutet es schon allein, Pastor, Ältester oder Diakon zu heißen, wenn kein Segen aus der Arbeit fließt? Es ist nicht der Titel, der einem Ehre verschafft. Es ist das ausgeführte Amt selbst, der Dienst, der in der Kraft Gottes getan wird und der segnet. Darum erkennt solche an, Leiter und Mitarbeiter, die die Gemeinde segnen. Und zu guter Letzt, Facette 5, sind die Verse 19 bis 20. Da heißt es, es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder, grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Und bei der Überschrift für Facette 5 habe ich mir echt am schwersten getan. Erst dachte ich, im Evangelium küssen wir einander. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht nicht. Und lasst uns hier einfach festhalten, dass im Evangelium herzliche Liebe sichtbar wird unter den Geschwistern, oder? Im Evangelium, und vielleicht ist das eine passende Überschrift für diese fünfte Facette, im Evangelium sind wir innig verbunden. Und die große Realität ist ja auch die, dass die ewige Gemeinde eine ewig lebende und ewig verbundene Gemeinde ist. Das ist eine Realität, die jetzt sichtbar werden soll und darf. Und damit haben wir, entschuldigt, damit haben wir fünf Facetten, die funkeln als Ausdruck des Evangeliums in der Gemeinde. Und ich weiß, wir hätten hier bei jedem Punkt wirklich gut verweilen können, um über die Anwendung für uns als CGD und für uns persönlich in unserem Leben zu reden und auch nachzudenken. Wir haben die Zeit jetzt nicht dazu, aber nehmen wir hier jeder für sich den Lehrerstab für die kommende Woche selbst in die Hand und bitten wir Gott, uns eine Sache persönlich groß zu machen aus diesen 5 Facetten, in denen er an jedem von uns persönlich arbeiten möchte. Vielleicht führst du dir diese Woche diese 5 Facetten selber noch einmal vor Augen und überlegst, wo darf ich in meinem Funkeln wachsen oder vielleicht überhaupt erst beginnen für das und durch das Evangelium. Und jetzt aber schließt Paulus den Brief mit seiner eigenen Handschrift ab in Verse 21 bis 24. Hier nimmt Paulus jetzt seinem Schreiber den Stift aus der Hand und schreibt selbst. Und das bedeutet, was jetzt kommt, ist Paulus noch ganz, ganz wichtig. Was jetzt kommt, hat er sich für die eigene Hand zu schreiben aufbewahrt. Und ich glaube, nicht viele waren oder sind auf den Schocker in Vers 22 vorbereitet, den Paulus jetzt in eigener Handschrift zu Papier bringt. Schau mal Vers 22. Wenn aber jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Ja, der Paulus hat manchmal so eine direkte Art, die es einem auf den ersten Blick manchmal schwer macht, ihn zu mögen, oder? Ich meine, warum würdest du deinen Brief so abschließen? Verse 23 bis 24 lassen wir uns ja gerne gefallen, oder? Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Aber was soll Vers 22? Ich denke, dass Vers 22 in Wirklichkeit der Schlüssel zum Evangelium in diesem Kapitel ist. Ich meine, ich kenne Leute außerhalb der Gemeinde, die einander wirklich sehr schätzen. Ich kenne Leute, die sehr großzügig sind und andere beschenken, mehr als ich das tue, und die in keine Gemeinde gehen. Ich kenne Leute, die andere in sehr aufopfernder Form begleiten und unterstützen, mehr als ich das könnte. Und ich kenne Leute, die achten einander und können sich besser unterordnen als manche von uns in der Gemeinde. Ich kenne Leute außerhalb der Gemeinde, die alle 5 Facetten besitzen. Und trotzdem verflucht sind, weil sie Jesus nicht lieben. Am Ende geht es im Evangelium einfach um Jesus und dich. Am Ende geht es darum, ob du ihn liebst oder nicht. Ob du ihn liebst als deinen Retter, der dir all deine Sünden vergibt. Ob du ihn liebst als deinen Herrn, dem du folgst und dein ganzes Leben gibst. Ihr Lieben, Paulus liebte die Korinther wirklich. Und das sagt er ihnen auch. Das ist der allerletzte Vers in seinem Brief. Meine Liebe ist mit euch in Jesus Christus. Und gerade weil Paulus die Korinther so geliebt hat, hat er ihnen Vers 22 so deutlich vor Augen geführt. Liebst du Jesus? Für uns heißt das, wenn du Jesus nicht als deinen Retter und Herrn liebst, dann bitte nimm ihn mit all der Liebe, die du aufbringen kannst, an und vertraue dich ihm an. Alles, was nötig ist, ist ein stilles Gebet in eigenen Worten, in Worten, die von Herzen kommen. Und manchmal hilft es auch, mit jemandem laut zu beten. Und manch einer, der das schon mal getan hat, der fragt sich vielleicht, woher weiß ich, ob ich Jesus tatsächlich liebe? Und die Antwort gibt Paulus am Ende von besagtem Vers 22 in einem Wort. So weiß ich, ob ich Jesus liebe. Ich rufe Maranatha. So zeigt es sich, Jesus zu lieben. Du rufst von Herzen Maranatha und Maranatha heißt unser Herr, komm. Du sehnst dich nach der Wiederkunft Jesu. Und ich, für mich persönlich, komme endlich mehr und mehr an den Punkt, wo meine Sehnsucht nach Jesu Wiederkunft größer wird als meine Sehnsucht nach einem üppigen Vorarlberger Leben in dieser Welt. Endlich höre ich mein Herz mehr und mehr sagen, Maranatha, Herr Jesus, komm. Und all das Seufzen in dieser Welt hat dazu wirklich geholfen. Diese Pandemie, all das Schwierige, all das, das wehtut, ist es nicht auf eine Art wunderbar, wie in Gottes Vorsehung all das Schwierige meine Sehnsucht nach Jesus anfachen darf, meine Liebe für ihn und mein Wunsch, dass er wiederkommt. Und vielleicht hat Christus uns, seine Gemeinde, so gezüchtigt, weil unsere Liebe zu ihm erkaltet oder wenig vorhanden war. Die gute Nachricht ist, unser Herr kommt in diese Welt. Und er ist gekommen in diese Welt. Und das feiern wir genau jetzt im Advent, oder? Er hat auf unser Rufen, auf unser Maranatha schon geantwortet. Er ist ein Mensch geworden. Er hat mein Seufzen und er hat dein Seufzen gehört. Und er hat mein und dein Seufzen auf sich genommen und uns unendlich große Liebe gezeigt. Jetzt ist es an uns zu rufen, Maranatha, Herr Jesus, komm. Nimm Einzug und Herrschaft in mein Leben. Nimm Einzug und Herrschaft in meinem Herzen. Und was wir noch sehen, wie die Liebe zu Jesus aussieht, das sehen wir auch in den Folgeversen, ganz am Schluss in Vers 23 und 24. Wir sehen, wie Paulus den Korinthern Gnade wünscht. Wir wünschen einander Gnade. Wir gewähren einander Vergebung und bedingungslose Liebe, weil diese Liebe und Gnade uns Jesus erwiesen hat. Und wir lieben einander in Christus Jesus. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen, sagt Paulus. Amen. Lass mich beten. Herr Jesus, wir rufen Maranatha. Und wir laden dich ein, in unser Herz, in unser Leben, als unseren wunderbaren Erlöser und Retter, der uns frei macht von all unserer Schuld und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir rufen dich und laden dich ein in unser Leben. Wir laden dich ein, unser Herr und König zu sein, unter dem wir leben und dienen wollen, unter dem wir Freude finden wollen und dürfen an Gott. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Kommen garantiert ist, weil du schon Mensch geworden bist und gezeigt hast, dass du für uns bist. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir im Angesicht von unseren Seufzern und unserem Leiden, dass unsere Sehnsucht nach dir wachsen darf, dass unsere Liebe zu dir größer werden darf und dass daraus unser Funkeln folgt durch dein Evangelium, durch die Liebe, die wir von dir erfahren haben. Lass uns leuchten mit der Liebe füreinander, weil du uns liebst. Wir danken dir dafür. Maranatha. Amen.